beim ganz anderen Thema. Es geht um Viktor Klemperer und seine Tagebücher, die Ende letzten Jahres veröffentlicht worden sind. Tagebücher aus der Zeit von 1933 bis 1945 mit dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten«. Diese Tagebücher, aus diesen Tagebüchern ist am letzten Sonntag hier in Freiburg gelesen worden und die sind etwas vorgestellt worden. Daraus ist dann am vergangenen Dienstag im Mittagsmagazin High Noon ein Beitrag gemacht worden. Und dieser Schwerpunktbeitrag vom vergangenen Dienstag, den könnt ihr jetzt nochmal hören.
Sonntag gab es eine Vorstellung im Rahmen der Lesungen, die im Theatercafé jeden Sonntag stattfinden, um 11 Uhr. Da stellte Walter Nowoski als Herausgeber die Tagebücher von Viktor Klemperer vor. Viktor Klemperer, ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Tagebücher von 1933 bis 1945 erschienen im Aufbau Verlag letztes Jahr 1995. Ich möchte gar zu gern am Auspumpen der Jauchegrube Deutschlands mitarbeiten, dass wieder etwas Anständiges aus diesem Lande werde, schreibt Viktor Klemperer an Bekannte in New York im Jahre 1946. 12 Jahre liegen hinter dem Professor für Romanistik, während derer er in seinen Tagebüchern den deutschen Faschismus und die Verfolgung der Juden dokumentierte. Entstanden ist ein Zeitzeugnis, in dem der Autor mit minutiöser Genauigkeit festhielt, was er erlebte, was er sah und was ihm zugetragen wurde. Viktor Klemperer wurde am 9. Oktober 1881 geboren. Er studierte Philosophie und romanische und germanische Philologie in München, Genf, Paris und Berlin. Zwischendurch brach er das Studium ab und arbeitete einige Jahre als Publizist und Schriftsteller. 1906 heiratete er seine Frau Eva Schlemmer, seine erste Frau. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg wurde er 1920 Professor an der Technischen Hochschule in Dresden. Schon damals war es für einen jüdischen Gelehrten schwer, eine adäquate Stelle zu finden. Die Dolchstoßlegende und der aufkommende Antisemitismus prägten das Klima in Deutschland. Dazu muss man sagen, Klemperer war ein bedeutender Romanist in seiner Zeit und dass er in einer Technischen Hochschule lehren musste, wo die geisteswissenschaftlichen Fächer ausgelagert waren. Das zeigt ein wenig die Schwierigkeiten, schon in dieser Zeit, in den 20er Jahren, für einen jüdischen Gelehrten in Deutschland eine Stellung zu bekommen. Obwohl jüdischer Herkunft blieb Viktor Klemperer während des Faschismus in Deutschland. Die Ehe mit einer Nichtjüdin bewahrte ihn vor der Deportation. Als er nach zunehmenden Repressalien sein Lehramt an der Technischen Hochschule in Dresden verlor, wurde ihm das Tagebuch zur Balancierstange, das ihm in der Zeit ständiger Todesfurcht am Leben erhielt. Die Angst vor dem Tod ist allgegenwärtig und nur zu oft fürchtet der Autor, all das, was er erleben muss, nicht aushalten zu können. Seine Pflicht, Kulturgeschichtsschreiber der Katastrophe zu sein, hilft ihm, die Zeit zu überstehen. Die Frage des Aushaltens durchzieht leitmotivisch die Tagebücher. Klemperer wird zum Chroniker seiner Zeit aus der Perspektive der Opfer, der vom alltäglichen Faschismus berichtet. Nach dem Krieg stand sein Buch LTI Lingua Tertii Imperii im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit dem Faschismus in der ehemaligen, damals jedoch noch nicht DDR. Obwohl er auch Klemperer der sozialistischen Gesellschaftsform kritisch gegenüberstand, lehrte er weiterhin im Osten Deutschlands, weil er sah, wie im Westen diejenigen, die er in seinen Tagebüchern beschrieben hatte, sofort wieder ihre angestammten Posten besetzten. Am 11. Februar 1960 ist Viktor Klemperer in Dresden gestorben. Der Herausgeber der Tagebücher Walter Nowoski ist Viktor Klemperer zum ersten Mal 1948 begegnet. 1977 hat er von der Existenz des Nachlasses erfahren. Ab 1985 arbeitete er zusammen mit Klemperers zweiter Frau Hartwig an der Herausgabe der Tagebücher. 5000 Seiten haben die Herausgeber für die zweibändige Ausgabe transkribiert. Lange war überhaupt nicht klar, ob das Werk jemals gedruckt werden würde. Jetzt, wo der Erfolg ihnen recht gibt, sind weitere Tagebücher in Bearbeitung. Denn Klemperer war ein fast manischer Schreiber. Im Theatercafé stellte Walter Nowoski die Tagebücher vor und kommentierte ausgewählte Textpassagen. Davon hier einige Auszüge, gelesen von Wolfgang Schröder.
Mit Thieme, der sich mit Begeisterung für die neue Regierung erklärte, brach ich schroff und endgültig. Er lud uns telefonisch ein. Ich sagte, wir wollten nicht kommen und ich möchte das Telefongespräch beenden. Hängte ab. Annemarie fürchtet für ihre Stellung, weil sie sich weigerte, am Festzug des 1. Mai teilzunehmen. Sie, die ganz Deutschnationale, erzählt. Einem Heidenauer Kommunisten gräbt man den Garten um. Dort soll er ein Maschinengewehr liegen. Er leugnet. Man findet nichts. Um ein Geständnis zu erpressen, prügelt man ihn zu Tode. Die Leiche ins Krankenhaus, Stiefelspuren im Bauch, faustgroße Löcher im Rücken, Wattebäusche dreingestopft. Offizieller Sektionsbefund, Todesursache Ruhr, was vorzeitige Leichenflecke häufig zur Folge habe. Gräuelnachrichten sind Lügen und werden schwer bestraft. Jule Sebber ein paar Tage in Dresden, einen Abend mit Frau Schabs bei uns, den nächsten Abend wir bei Frau Schabs, dort auch Gerstles und Salzburgs. Ganz herzlich, aber keine neuen Berührungspunkte und wenig alte mehr. Die Gespräche überall die gleichen, die Situation in Königsberg nicht anders als hier. Am nächsten Morgen und ein paar Tage lang Eva noch kaputter als sonst. Nervenschmerzen im versagenden Knie, schwere Weinkrämpfe und Verzweiflung. Krüppel, zu spät, man lasse sie erbarmungslos zugrunde gehen. Mein Herz verträgt all dies Elend nicht mehr lange. Ständige Schlundschmerzen, Heiserkeit, Schmerzen in Arm und Schulter. Von den Schand- und Wahnsinnstaten der Nationalsozialisten notiere ich bloß, was mich irgendwie persönlich tangiert. Alles andere ist ja in den Zeitungen nachzulesen. Die Stimmung dieser Zeit, das Warten, das sich besuchen, das Tagezählen, die Gehemmtheit in Telefonieren und Korrespondieren, das zwischen den Zeilen der unterdrückten Zeitungen lesen, alles das wäre einmal in Memoiren festzuhalten. Aber mein Leben geht zu Ende und diese Memoiren werden nie geschrieben werden.
Gerade in diesen letzten Bemerkungen hat er eigentlich das Wesen dieses Tagebuchschreibens festgehalten, dass er sich nicht so sehr darum kümmert, die großen Zeitläufe darzustellen, dass er nicht widerspiegeln will, was ohnehin in Zeitungen nachlesbar ist, sondern dass er genau das um ihn herum Geschehende aufschreibt, dass er aufschreibt, was er selber sieht, was er hört, was ihm zugetragen wird, wobei er von vielerlei Quellen leben muss und in zunehmendem Maße auch manches nicht mehr selber sehen kann, sondern wirklich darauf angewiesen ist, dass Leute, die zur Zwangsarbeit in den Dresdner Betrieben tätig sind, wenn sie nach Hause kommen, ihm diese Dinge erzählen. Und dass natürlich in dieser Zeit auch die, so er nennt es, die jüdische Gerüchteküche sehr groß ist, sodass er unter Gerüchten unterscheiden muss und dass er manches auch zusammenträgt und niederschreibt, was als Gerücht aufgeschrieben später relativiert werden muss von ihm.
29. Mai 1942, Freitagvormittag. Nach dem Tee zu Hause war ich beim Kartoffeln, als ich ein sehr großes und sehr elegantes Auto vor dem Haus stehen sah. Sofort in Angst. Etwa eine Stunde später Sturmklingeln bei uns. Ich öffnete und erhielt sofort eine klatschende Ohrfeige, weil ich zu spät geöffnet hätte. Zwei junge Leute. Es war, genau wie Eva neulich gesagt, eine Bühnenohrfeige. Und ebenso war nachher auf der Treppe der Fußtritt in den Hintern nur skizziert. Aber mein Herz setzte aus, ich litt an schwerer Atemnot und an Schmerzen. Ich hatte wieder das Gefühl, dem Tod nahe zu sein. Ich sah, wie der eine der beiden Kerle nach Eva im Wohnzimmer spuckte, wie sie ganz ruhig blieb. Wir brauchen einen kleinen Koffer. Im Keller, ich gehe mit Ihnen hinunter. Eva sagte, sie werde es tun. Ich wollte ihr das ersparen, aber unten fiel mir ein, dass sie in einem unserer Koffer Sachen verwahrt habe und ich wusste nicht, in welchem. Also musste ich sie doch herunterrufen. Nach einiger Zeit kam sie mit einem kleinen Korbkoffer wieder. Der Mann unten habe ihr nichts weiter angetan. Die Bestien verschwanden. Wir waren nur gestreift worden. Außer dem Koffer hatten sie diesmal bloß, aber zum zweiten Mal in wenigen Tagen, die angerissene Butter vom Teller gestohlen. Bis Montag werden wir kein Gramm Fett haben. Nach einer Weile kamen Elsa und Ida Kreidel und Fräulein Ludwig zu uns herauf. Der Überfall hatte Friedheim gegolten. Ida Kreidel und Frau Pick waren diesmal leichter misshandelt worden. Immerhin hatte Frau Pick 2 Stunden lang stehen müssen und einen Ohnmachtsanfall gehabt. Immerhin waren ein paar Mark aus Ida Kreidels Portemonnaie gestohlen. Sämtliche Butter und Brotvorräte fortgenommen. Die Milch ausgeschüttet. Die Leute, wieder unter Köhlers Assistenz, hatten sich 2 Stunden lang mit Friedheim in dessen Zimmer eingeschlossen. Man weiß nicht, was da vorgegangen. Sie haben ihn dann verhaftet, Papiere mitgenommen, die Zimmer versiegelt. Wir alle im Haus sind überzeugt, dass Dr. Friedheim ein toter Mann. Er hat noch ein großes Vermögen, so wird er in wenigen Wochen im KZ sterben. Meine besondere Sorge, unter seinen Papieren wird man die Devisensache Voss Klemperer Friedheim finden. Von Montag an, Beginn der nächsten Kartenphase, erhalten Juden keine Milch mehr. Das Brot ist so nass und sauer, Kohlrüben, Kartoffeln, dass ich es kaum schlucken kann. Aber bei Charkow haben wir 3 russische Armeen vernichtet und bisher 165.000 Gefangene gemacht. Alles liegt bei uns vollgestopft mit gebrauchter Wäsche. Keine Möglichkeit, bei einer Waschanstalt anzukommen, keine Geräte hier, um selber zu waschen. Angst vor Gestapo-Beschlagnahme, wenn wir etwas aus dem Speicher heranschaffen. Eva suchte Annemarie für diese Notlage zu interessieren. Es war ihr peinlich, auch darum unmittelbar zu betteln. Sie kam ergebnislos heim. Andeutungen hatten nichts geholfen. Die anderen können sich einfach nicht in unsere Lage versetzen. Sie haben keine Ahnung, was alles uns genommen, verboten, vorgeschrieben ist. Frau Ida Kreidel muss heute ihren Kanari in einer zoologischen Handlung abliefern. Weit, weit draußen in der Bautzener Straße. Zu Fuß. Gut, dass unser Muschel in Frieden ruht. Abends raffte ich mich noch auf, die angefangene Notiz über das Herz-Markwald-Manuskript zu beenden. Und jetzt will ich versuchen, eine Schlussnotiz zu dem durchflogenen 2. Band von Chamberlain zustande zu bringen. Ich will durchaus bis zum letzten Augenblick so leben und so arbeiten, als hätte ich die Gewissheit des Überlebens. Je n'en ai qu'un très faible espoir. In diesen letzten Jahren alles an Großem und Kleinem zusammengekommen. Und der kleine Nadelstich ist manchmal quälender als der Keulenschlag. Ich stelle einmal die Verordnungen zusammen. 1. Nach 8 oder 9 Uhr abends zu Hause sein. Kontrolle. 2. Aus dem eigenen Haus vertrieben. 3. Radioverbot, Telefonverbot. 4. Theater, Kino, Konzert, Museumsverbot. 5. Verbot, Zeitschriften zu abonnieren oder zu kaufen. 6. Verbot zu fahren, dreiphasig. A. Autobusse verboten, nur Vorderperron der Tram erlaubt. B. Alles Fahren verboten, außer zur Arbeit. C. Auch zur Arbeit zu Fuß, sofern man nicht 7 Kilometer entfernt wohnt oder krank ist. Aber um einen Krankheitsattest wird schwer gekämpft. Natürlich auch Verbot der Autodroschke. 7. Verbot, Mangelware zu kaufen. 8. Verbot, Zigarren zu kaufen oder irgendwelche Rauchstoffe. 9. Verbot, Blumen zu kaufen. 10. Entziehung der Milchkarte. 11. Verbot, zum Barbier zu gehen. 12. Jede Art Handwerker nur nach Antrag bei der Gemeinde bestellbar. 13. Zwangsablieferung von Schreibmaschinen. 14. Von Pelzen und Wolldecken. 15. Von Fahrrädern. Zur Arbeit darf geradelt werden, Sonntagsausflug und Besuch zu Rat verboten. 16. Von Liegestühlen. 17. Von Hunden, Katzen, Vögeln. 18. Verbot, die Bannmeile Dresdens zu verlassen. 19. Den Bahnhof zu betreten. 20. Das Ministeriumsufer, die Parks zu betreten. 21. Die Bürgerwiese und die Randstraßen des Großen Gartens, Park- und Lenné-Straße, Karcher Allee, zu benutzen. Diese letzte Verschärfung seit gestern erst. Auch das Betreten der Markthallen seit vorgestern verboten. 22. Seit dem 19. September der Judenstern. 23. Verbot, Vorräte an Esswaren im Hause zu haben. Gestapo nimmt auch mit, was auf Marken gekauft ist. 24, Verbot der Leihbibliotheken. 25, durch den Stern sind uns alle Restaurants verschlossen. Und in den Restaurants bekommt man immer noch etwas zu essen, irgendeinen Stamm, wenn man zu Hause gar nichts mehr hat. Eva sagt, die Restaurants seien übervoll. 26, keine Kleiderkarte. 27, keine Fischkarte. 28, keine Sonderzuteilung wie Kaffee, Schokolade, Obst, Kondensmilch. 29, die Sondersteuern. 30, die ständig verengte Freigrenze. Meine zuerst 600, dann 320, jetzt 185 Mark. 31, Einkaufsbeschränkung auf eine Stunde. 3 bis 4, Sonnabend 12 bis 1. Ich glaube, diese 31 Punkte sind alles. Sie sind aber alle zusammen gar nichts gegen die ständige Gefahr der Haussuchung, der Misshandlung, des Gefängnisses, Konzentrationslagers und gewaltsamen Todes.